das Magnifikat gelesen, den Lobgesang der Maria, ihre Reaktion auf den Engel, als der Engel Gabriel ihr angekündigt hat, was Gott der Herr mit ihr vorhat. Und das möchte ich uns auch noch lesen. Es steht in Lukas 1, Abvers 26. Und im sechsten Monat der Schwangerschaft von Elisabeth, kann man ergänzen. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Manne mit dem Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Wir haben heute Morgen wunderbare Lieder gesungen. Wie soll ich dich anbeten? Wie begegne ich dir, oder lasset uns anbeten? Und das ist ja immer die ganz große Herausfrage: Was ist denn der Inhalt? Was ist denn der Grund? Was ist denn die Ursache, dass wir als Menschen endlich einmal bereit werden, in die Knie zu gehen, auf unsere Knie zu gehen, um anzubeten, um in Ehrfurcht zu geraten, um letztendlich einmal zu spüren, dass wir als Menschen mal von uns wegschauen. Was muss es denn geben, das uns einmal aus unserer Hybris herausholt, aus unserer Überheblichkeit, aus unserer Selbstzentriertheit, aus unserem Egoismus? Was holt uns da mal heraus, dass wir immer wieder um uns selber drehen und uns mit den Gedanken nur mit uns selbst beschäftigen? Die Weihnachtsbotschaft soll so eine Botschaft, soll nicht so eine Botschaft, ist so eine Botschaft für uns. Eine Botschaft, die uns einmal durchrütteln soll, wachrütteln soll, uns einmal zum Nachdenken bringen soll, was eigentlich mit uns als Menschen in dieser Welt los ist. Was für ein Gott! Was für ein Gott, der klein wird wie ein Kind. Was für ein Gott, der klein wird wie ein Kind. Am ersten Weihnachtstag, am 25. morgens um 10 Uhr, habe ich mir beim Jochen schon alte Lieder gewünscht. Um 10:30. Alte Lieder habe ich mir gewünscht. Alte Weihnachtslieder, die neuen sind genauso gut. Ich habe nichts gegen neue Lieder. Die neuen sind genauso gut. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte was gegen neue Lieder. Überhaupt nicht. Aber ein Lied, die erste Strophe eines Liedes haut mich jedes Mal um. Das denke ich nicht nur an Weihnachten. Nein, diese Liedstrophe, die kommt mir das ganze Jahr in den Sinn. Ich kann mir nicht viel merken. Es sind immer nur so kleine Partikel. Hier mal ein Vers, da mal ein Wort. Und hier ist so ein Wort, ein Vers, der mich immer wieder umhaut. Da hat jemand gedichtet im 18. Jahrhundert, Johann Ludwig Konrad Allendorf, der war in Halle, hat damals bei August Hermann Francke diese pietistische Glaubenstiefe entdeckt. Und dieser Mann dichtet: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nahe? Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Und ihr Lieben, wenn ich anbeten will, wenn ich einmal in diesen Modus, in diese Einstellung, in die Anbetung nur einen Zentimeter hinein will, nur ein ganz, ganz kleines bisschen, dann muss ich doch mal darüber nachdenken, wen ich anzubeten habe. Und da gibt es einen Gott. Einen Gott, den auch viele Lieder besingen. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die an allen dacht, anbetend überlege, so weiß ich voll, Bewunderung voll, nicht wie ich dich erheben soll, mein Herr und Gott und Vater. Der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf, der Unterschied, diese unfassbare, ich will nicht sagen Distanz, das wird uns in eine falsche Richtung lenken, aber dieser unfassbare Gegensatz zwischen Schöpfer und Geschöpf, das ist etwas, was wir vielleicht, wo wir uns wirklich einmal zur Ruhe kommen müssen, wo wir mal ein wenig innehalten müssen, um diese Dimension, um die es sich hier dreht, dass wir diese Dimension, diesen Unterschied, diesen gewaltigen Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Gott und Mensch, zwischen Gottheit und Menschheit, dass wir da vielleicht eine klitzekleine Ahnung in unserem Herzen, in unserem Innersten entfalten können, was das für eine Dimension ist, die dazwischen liegt. Erst dann, wenn wir das ein kleines bisschen erahnen können, dann können wir vielleicht auch ein wenig erahnen von der Ungeheuerlichkeit, die in der Weihnachtsbotschaft, die wir immer wieder besingen, die wir versuchen mit Worten zum Ausdruck zu bringen, diese Ungeheuerlichkeit, dass wir davon einen kleinen, winzigen Zipfel erhaschen und das vielleicht einmal spüren. Wer vielleicht schon mal in einem Planetarium gewesen ist, wer war von euch schon mal in einem Planetarium? So. Und dann haben die dort diese dicken Fernrohre, ne? Diese dicken, großen Fernrohre. Und dann schauen die mit diesen dicken, großen Fernrohren ins Weltall hinein, in das unermessliche Weltall. Mittlerweile haben wir Satelliten und an diesen Satelliten, da sind auch nochmal so riesengroße Teleskope drangeschraubt, die im Durchmesser mehrere Meter, ich weiß nicht, wie viele Meter das sind. Also das ist so groß wie Ihr Haus. So 8 bis 10 Meter Durchmesser. Guckt euch mal, stellt euch mal vor, so ein riesengroßes Teleskop. Ne, mir denke so ein kleines Teleskop, was vorne am Fotoapparat dranhängt. Stellt euch mal so ein Teleskop vor, was gar nicht hier in den Raum reinpasst. Und mit diesem Teleskop gehen die Astrophysiker her und schauen mit diesem Teleskop in die unendlichen Fernen des Universums, in dem Raumschiff Enterprise schon in den 70er Jahren rumgekurvt ist. Und ich hatte das Material vom biblischen Unterricht. Ich bin jetzt jemand, ich bestelle nicht immer gern was Neues. Ich verwende auch gern mal so älteres Material, das kann man, hat man ja schon ein paar Mal, das bezahlt schon. Und dann war da auch so ein Arbeitsblatt, da ging es um den Schöpfer, da ging es ums Weltall. Und da stand auf dem Arbeitsplatz drauf, dass, jetzt will ich euch mal kurz fragen, was ihr so schätzen würdet. Wir sind ja mittlerweile behaust als kleiner Planet in einem Sonnensystem. Und dieses kleine Sonnensystem ist behaust in der Milchstraße einer Galaxie, die schon eine gewisse Dimension hat. Ich kann mir die Zahlen leider nie merken. Ich müsste jetzt meinen Sohn rufen, der könnte das alles erzählen. Jetzt stellt euch einmal vor, habt ja schon mal was von der Milchstraße gehört, habt ja auch schon mal Milky Way gegessen. Und jetzt stellt euch diese Milchstraße vor und wie viele von diesen Teilen, von diesen Milchstraßen, von diesen Galaxien, schätzt ihr, wie viele von denen gibt es im Universum? Was schätzt ihr? Was die Wissenschaftler, die Astrophysiker, die sind noch nicht fertig, das sind die heute noch am Berechnen. Wie viele es von den Dingern gibt. Was schätzt ihr? Ich sage es euch mal, auf meinem Arbeitsblatt standen so mehrere Tausend. Mehrere Tausend von diesen Galaxien stand auf meinem Arbeitsplatz. Mittlerweile, durch die neuen Teleskope, rechnen die Astrophysiker damit, dass es 200 Milliarden Galaxien gibt. 200 Milliarden Galaxien. Und wir befinden uns in einer, nämlich in der Milchstraße. So, wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, wenn ich darüber nur eine Minute mal ein wenig ins Staunen komme, da denken die Menschen darüber nach und sagen, ja, Jungfrauengeburt, das, ja, ist sowas, wie ist sowas möglich? Und wir als Menschen, wir verstehen ja mittlerweile so, wir haben ja so viel Einblick in natürliche Vorgänge, wir sind ja als Naturwissenschaftler und als unser Verstand hat ja die ganze, alles, was wir vor uns finden, so tief durchtrunken, dass wir na klar wissen, dass es für eine Schwangerschaft einen Mann und eine Frau braucht. Das wusste die Maria auch. Auch wenn die vielleicht naturwissenschaftlich nicht so gebildet war. Aber wisst ihr, Damals die Menschen, die haben nicht so sehr an die Naturwissenschaft geglaubt, auch wenn die natürliche Vorgänge schon sehr gut erfassen konnten, auch wenn sie nicht die Methoden und die Möglichkeiten heute im 21. Jahrhundert hatten. Aber die wussten auch damals, dass es normalerweise einen Mann und eine Frau braucht, damit ein Kind zur Welt kommt. Aber die haben sich nicht die Schöpfung und die Welt als einen Ort vorgestellt, der wie so eine Glaskuppel ist, so wie so eine Riesenkuppel, wo Gott nichts mehr dran zu ändern hat, wo der gar nicht mehr eingreifen kann, wo der nichts mehr macht. Und wir heute als moderne Menschen, postmoderne Menschen könnte man bald sagen, wir denken, weil wir ein bisschen mehr von der Naturwissenschaft verstehen, wir könnten für alles Erklärungen geben. Aber wisst ihr, die ganz schlauen Leute, also die richtig schlauen Leute, wisst ihr, was die uns sagen? Wir verstehen noch gar nichts. Wir verstehen nicht, wir können in der Mitte ein bisschen gucken, wir wissen, wann Wasser kocht, wir wissen, welche Energie da ist, wenn man einen Backstein runterfallen lässt. Wir können auch noch ausrechnen, wie viel Sprit wir brauchen oder wie viel Benzin wir brauchen, damit wir so eine Rakete in den Himmel schießen können. Brennweiten und lauter so Zeug, wissen wir alles. Aber die wirklichen Wissenschaftler, die sagen, wie das Ganze gestartet hat, wie das überhaupt gekommen ist, haben wir keine Ahnung. Wir wissen nicht, wie Leben in einer einzigen Zelle entsteht. Wir wissen es nicht. Und je tiefer wir in eine Zelle hineingucken, desto weniger verstehen wir. Seit dem 21. Jahrhundert versucht man, physikalisch, mathematisch die Verhältnisse im Universum, wie sozusagen die Kräfte miteinander operieren, weil man immer von Regelmäßigkeiten ausgegangen ist, wie die Kräfte sozusagen miteinander umgegangen sind, damit überhaupt ein Weltall entstehen könnte. Man weiß es nicht. Man kann es nicht letztendlich erfassen. Und der größte Sprung, der uns so banal erscheint, nämlich der größte Sprung von nichts zu etwas, der größte Sprung von nichts zu etwas, das ist der größte Sprung im gesamten Universum, überhaupt, dass wir da sind, der Sprung von nichts zu etwas. Und die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und im 1. Johannesevangelium heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und in demselben ist alles geschaffen, was ist. Ihr Lieben, ich möchte nur mit diesen Bemerkungen heute Morgen uns ein wenig versuchen, zu verstehen den Unterschied, den ein Schöpfer und ein Geschöpf macht, was das für eine denkerische Herausforderung ist, das zu bedenken. Weil wenn wir eine kleine Ahnung davon bekommen, wie gesagt, vielleicht so einen kleinen Zipfel erhaschen davon, erst dann werden wir verstehen oder vielleicht bekommen wir eine Ahnung, warum es sich doch lohnt, mal zu anbeten und auf die Knie zu gehen. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Und wisst ihr, das schafft eine Philosophie oder der Verstand kommt das nicht hin. Deswegen haben damals die griechischen Philosophen, die haben das völlig für total durchgeknallt und verrückt gehalten, was die Christen auf einmal erzählt haben. Dass die Christen bekennen, der Logos, das Wort, ward Fleisch und wohnte unter uns. Da haben die damaligen griechischen Philosophen gesagt, ihr seid durchgeknallt, ihr seid verrückt. Das Göttliche, das Vollkommene geht niemals eine Verbindung mit dem Körperlichen ein, mit der Materie, mit dem Geschaffenen, geht gar nicht. Und die christlichen Lehren, die in der frühen Kirche gab es immer wieder auch unter Christen, die diese Spannung nicht ausgehalten haben, was wir da zu verkündigen haben, dass Gott Mensch geworden ist, diese Spannung, die da drin liegt, die haben die damaligen Menschen, da haben viele auch diese Spannung nicht ausgehalten, die darin liegt, und haben verschiedenste andere Lehren entfalten. Warum das nicht so sein kann? Es gibt eine bekannte Lehre, die im Islam bis heute ein Stück weit vertreten wird, das ist der sogenannte Doketismus. Im Islam ist es noch was anderes. Doketismus bedeutet, Jesus hatte nur einen Scheinleib. Der war materiell, das sah so nur aus, als ob er einen Leib hätte. Der hatte einen Scheinleib. Warum? Weil das Göttliche sich niemals sozusagen mit der Leibhaftigkeit, mit dem Menschsein, mit dem Körperlichen verbinden kann. Das ist undenkbar. Früher haben die Menschen gedacht, Gott kann niemals Mensch werden. Heute sagen die, Jesus war nie Gottes Sohn. Es ist egal, von welcher Seite du kommst. Es ist immer das Gleiche. Dieses Wunder, dass Gott Mensch wird. Und auf einmal, wenn man das begreift, was hier passiert, mit was für einer Zartheit startet das? Mit was für einer Zartheit? Ich will es mal Zartheit nennen. Da ist eine junge Frau, ein junges Mädchen, 15, 16 Jahre alt. Vielleicht war Maria schon als Kind, wie das damals üblich war, schon als Kind versprochen, verlobt worden. Damals haben die Eltern den Ehepartner ausgesucht. Und sie wusste schon seit langem, ich bin da dem Josef versprochen, ich bin mit ihm verlobt. Die Eltern haben schon mehr oder weniger den Hochzeitsvertrag, den Ehevertrag abgeschlossen. Und ich stehe in der Erwartung, mit diesem Josef in eine Ehe hineinzugehen. Na klar, als Jungfrau. Was anderes wäre in der damaligen Kultur ja überhaupt nicht vorstellbar gewesen für ehrliche, aufrechte, jüdisch im Glauben verwurzelte Menschen. Und zu diesem jungen Mädchen, zu dieser jungen Frau, kommt der Engel Gabriel, der Streiter Gottes. Und dieser Streiter Gottes, er grüßt sie, sei gegrüßt, du Begnadete. Sei gegrüßt, du Begnadete. Und Maria weiß, ich bin ein einfaches Mädchen, eine einfache junge Frau. Höchstwahrscheinlich konnte sie noch nicht mal lesen und schreiben. In einer Kultur, wo sie ganz und gar als Abhängige da war, als Angewiesene, eine Frau, die nicht für sich selbst sprechen konnte, die nicht für sich selbst Entscheidungen treffen konnte, die immer jemand ist, der angewiesen ist. Aber eine junge Frau, die sich selbst eingeordnet wusste in ein großes Ganzes. Die sich eingeordnet wusste in ihre Familie, in ihre Verwandtschaft, in ihr Volk, die sich ihrer Zugehörigkeit klar war, was heute vielen Menschen fehlt. Viele Menschen vermissen geradezu dieses Wissen um Zugehörigkeit, weil wir alle alleine am liebsten als Einzelkämpfer unterwegs sind, weil wir ja dann am besten für uns selber sorgen können. Aber Maria, ein Mensch, der sich eingeordnet wusste in ein größeres Ganzes, der nicht nur seine eigene Existenz isoliert von allem anderen gesehen hat. Und dann kommt dieser Engel Gabriel zu ihr und er grüßt sie. Und er sagt, du Begnadete, sie weiß um ihre Niedrigkeit, sie weiß um ihre Stellung. Wir würden normalerweise sagen, ein Mensch ist dann begnadet, wenn er ganz viel kann, wenn er ganz viel weiß, wenn er viel Erfolg hat, ne? Ein begnadigter Mensch. All das hat Maria nicht aufzuweisen. Nichts, was irgendwo in der Welt hätte, womit man hätte Eindruck schinden können. Nichts hatte dieses junge Mädchen. Aber sie bekommt eine Gnade. Später heißt es, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden. Du hast Gnade gefunden. Oder man könnte vielleicht auch sagen, die Gnade hat dich gefunden. Du Begnadete. Und was ist wiederum der Inhalt dieser Gnade, dieses Begnadigtsein? Was ist der Inhalt? Es ist ganz schlicht. Es ist sowas Einfaches. Maria, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Das ist nicht nur ein frommer Spruch, den man auf eine Glückwunschkarte schreibt. Der Herr ist mit dir, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Herr aller Herren. Der ist mit dir. Der hat sein Auge auf dich geworfen, er schaut dich an. So wie wir es im Segen zum Ausdruck bringen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr strahlt dich an, er leuchtet dich an wie die Sonne. Der Herr hebt sein Angesicht auf dich. Das heißt, er richtet seinen Blick, seine Zuwendung auf dich und schaut dich an. Der Herr ist mit dir, das ist die Gnade, die Maria, die Geliebte, erfährt. Der Herr ist mit dir. Du bist nicht allein. Da gibt es einen Gott, der seinen Blick auf dich gerichtet hat, der mit dir etwas vorhat, der deinem Leben eine Bestimmung gibt, die du überhaupt nicht erfassen kannst. Der Herr ist mit dir. Ihr Lieben, die größte Gnade, die wir als Menschen erfahren können, ist, dass wir Gott nicht egal sind. Das ist die größte Gnade, dass wir Gott nicht egal sind. Ich glaube, Peter Strauch hat es gedichtet, Gott, der uns nicht nötig hätte, will doch ohne uns nicht sein. Gott richtet seine Aufmerksamkeit auf dich und mich. Maria ist sozusagen ein Stück weit der Prototyp des Gläubigen. Der Prototyp. Der Herr ist mit dir. Er hat dich in den Blick genommen. Er gibt dir Sinn. Er gibt dir eine Bestimmung. Er hat etwas mit dir vor. Oh, da kommen wir ins Schwitzen, wenn der Herr mit uns was vorhat. Kommst du da auch ins Schwitzen, wenn der Herr mit dir was vorhat? Hast du auch allen Grund zu. Weil als Maria diesen Gruß hört und als sie dann hört, was Gott mit ihr vorhat, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Ich glaube, da hat es die Maria durchzuckt. Da ging es der durch den ganzen Körper hindurch, als sie diesen Gruß hört. Du wirst schwanger werden, du sollst einen Sohn gebären. Und die arme Maria denkt sich, was soll das? Was soll das? Da ich noch von keinem Manne weiß. Luther sagt, bevor Maria zu Ehren kommt, muss sie erst durch die Schande hindurch. Durch die Schande hindurch. Maria, die Mutter Jesu. Und als Jesus später als Erwachsener durchs Land gezogen ist mit seinen Söhnen, mit seinen Jüngern, da heißt es, ist das nicht der Sohn der Maria? Früher wurde erst der Vater genannt. Der Sohn der Maria. Das war damals etwas für eine junge Frau, etwas, was wir uns vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen können, zu Recht nicht mehr vorstellen können. Und trotzdem wird diese Berufung, diese Erwählung, diese Begnadigung, Begnadigung jetzt nicht von Schuld, sondern in dem Sinne, wie ich es erklärt habe, das ist erstmal eine Tiefe, die auch Maria durchschreitet. Eine Tiefe. Da ist dann später der Josef, der sie am liebsten verlassen will. Da steht sie auf einmal unter der Beobachtung der anderen. Die Gefahr, dass man sie vor den Richter zerrt und sie verurteilt wegen Ehebruch. All das lastet auf einmal auf dieser jungen Frau. Und in dem Geschehen von Maria wird im Grunde schon etwas von dem vorweggenommen, was der Sohn Gottes in aller Niedrigkeit selbst erleiden und erdulden wird. Das heißt im Philipperbrief, im zweiten Kapitel, diesen bekannten Hymnus, er erniedrigte sich selbst. Die Niedrigkeit von Maria korrespondiert mit der Niedrigkeit ihres Herrn und ihres Sohnes. Nämlich die Niedrigkeit von Jesus, der menschgewordene Gottessohn. Maria hat daran Anteil. Sie hat daran Anteil als Mutter. Sie wird mit in dieses Geschehen hineingenommen. Dieses Geschehen, dass Gott Mensch wird und sich in die Niedrigkeit hineinbegibt. Die Niedrigkeit. Und was ist die tiefste Niedrigkeit, die der Mensch haben kann? Die Gottverlassenheit. Und sie hat Anteil daran. Sie wird erleben, wie ihr Sohn stirbt am Kreuz. Sie wird Anteil daran haben. Das könnte man jetzt noch vertiefen. Ich merke, die Zeit rennt davon. Aber denkt einmal darüber nach zu Hause, was das für Maria bedeutet hat. Und wie antwortet Maria darauf? Wie antwortet sie darauf? Auf der einen Seite auf die Gnade, auf der anderen Seite auf die Berufung, auf die Bestimmung, die sie von dem Engel erfährt. Nun, sie antwortet mit Glauben. Sie antwortet mit Vertrauen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, Maria. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Vertraue darauf, dass aus dir, aus deiner Berufung, aus deiner Erwählung, aus der Gnade, die Gott dir zuteil werden lässt, etwas Großes entsteht, was du nicht fassen kannst und was für dich nicht nur Vorteile bedeutet. Maria antwortet: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und damit wird uns noch zum Schluss etwas ganz Wichtiges gesagt. Das Eigentliche, was Maria ist, was sie ausmacht, was an ihr geschieht und was durch sie in diese Welt hineinkommt, nämlich der Sohn Gottes, ist nicht ein Geschehen, wo sie irgendetwas dazu beitragen könnte. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Sie kann nichts tun, sie kann nur empfangen, kann sich bereitstellen, kann sich zur Verfügung stellen, was Gott mit ihr vorhat und was Gott durch sie wirken will. Es geht nicht um Maria. Es geht nicht um sie. Es geht auch nicht darum, sie zu bewundern. Es geht ganz einzig und allein darum, was Gott mit uns als Menschen vorhat. Gott wird Mensch. Und Jochen Klepper dichtet auch wieder die erste Strophe. Ihr merkt, ich kann immer nur die ersten Strophen. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wolle er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort nicht ins Gericht. Das ist es. Unser Heil. Unser Heil. Und dafür wird Gott Mensch. Dafür wird er Mensch. Und begibt sich in unsere Niedrigkeit hinein. Weil dieser Gott, dessen Größe wir niemals fassen können, ohne uns, ohne dich und mich nicht sein will. Amen. Lasst uns beten.